Wir gehen selbst gern zu Besuch, aber wir empfangen auch gern Besuch. Zum Beispiel Frauenfrühstückstreffen, was angekündigt wird. Schönes Essen mit einem schönen Vortrag wird auch fleißig genutzt. 75% der Besucher sind nicht unsere eigenen Leute. Die kommen von anderswo. Ihr seid dazu auch herzlich eingeladen. Natürlich, dass ich heute Morgen hier stehe, hat Konsequenzen. Waldemar Ehrlich muss uns auch besuchen. Es geht nicht anders. Wir haben bei uns in der Gemeinde auch mehrere Brüder, die andere Gemeinden besuchen, gerade die in Not stehen und selbst sich nicht so gut versorgen können. Zum Beispiel Stadtlohn, eine ganz kleine Gemeinde, aber die seit Jahren lebt und kämpft ums Überleben. Wir helfen gerne. Bruder Klaus Blödhorn, der im Rollstuhl sitzt, macht ganz fleißig mit, trotz seiner Behinderung. Und er hat auch was zu sagen und wir freuen uns darüber. Aber jetzt erstmal die Predigt. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Dazu muss ich den Knopf drücken. Ja, so, das heißt an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Eigentlich sollte das eine größere Schrift sein. Judith, kannst du mal bitte da nachschauen, wo es hakt? Wir haben diese Schrift versucht, größer zu machen, aber hat es nicht geplant. Wir fangen trotzdem an. Diesem Bibelvers aus dem Alten Testament, der steht in 1. Samuel 16, Vers 7, soll heute Morgen auch um die Predigt gehen. Und diese Worte stammen von Gott selber. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und gesprochen wurde das zu einem ganz besonderen Anlass. Gott hatte diese Worte zum Propheten Samuel gesprochen, denn er wurde nach Bethlehem geschickt und als er dort ankam, war in diesem Dorf die Aufregung groß, denn der berühmte Prophet Samuel besuchte sie. Die Dorfältesten gingen ihm entgegen und fragten besorgt, bedeutet dein Kommen Heil? Ja, lautete seine knappe Antwort. Und Samuel ordnete die Vorbereitung für ein Opferfest an und forderte Isai mit seinen Söhnen auf, dabei zu sein. Nichts Unauffälliges bis dahin. Was dann geschah, wissen vielleicht einige von uns. Samuel sollte auf die Weisung Gottes einen neuen König, den zweiten König in Israel salben. Gott hatte einen der Söhne Isais dafür bestimmt. Und nacheinander traten die jungen Männer wie bei einem Schönheitswettbewerb an. Der Prophet Samuel war sofort von dem ältesten Sohn Elias, Isais, den Elias, Eliab begeistert und dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König ausgesucht hat. Jung, kräftig, sympathisch, schöne Ausstrahlung, der könnte eine gute Figur abgeben. Leider war Gott anderer Meinung. Lass dich nicht vor seinem Ansehen und seiner Größe beeindrucken. Er ist das nicht. Dem Ältesten folgten weitere 6 Brüder. Und die waren auch ansehnliche Männer und nicht von schlechten Eltern. Doch keinen von ihnen hatte Gott zum König auserwählt. Und jetzt kommt's heraus. Der Vater hatte glatt seinen Jüngsten, den David, vergessen. Für seine Familie war er der Kleine, der die Schafe hüten müsste. Er war viel zu jung, einfältig und in manch frommer Ansichten in seiner Familie wirklich überzogen. Streber hat man ihn genannt. Russisch sagt man Wiskatschka. Aber er hatte es faustdick hinter den Ohren. Leider haben das nicht mal eigene Eltern noch die Kinder, noch Geschwister ermerkt. Der eigene Vater hatte es nicht mal für nötig gehalten, ihn in die Familie einzuschließen, als der Prophet sie zum Opfer rief. Zu jung und unerfahren blieb er schließlich auf dem Feld. David musste erst mal vom Schafhüten geholt werden. Und ausgerechnet der Jüngste und Unwichtigste war der, der Gott für diese Aufgabe gewählt hatte. Und in diesen Auswahlkriterium hinein spricht Gott zum Propheten Samuel. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Davids Erwählung dauerte sogar über den Tod hinaus. 1000 Jahre später, als Jesus Christus geboren war, schrieb man, er war vom Geschlecht und Hause Davids. Und da entdecken wir auf einmal zwei Wertmaßstäbe. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht aber das Herz an. Dietrich Bonhoeffer versuchte, diese Diskrepanz mal in Worte zu fassen mit sich selbst. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Bin ich denn heute dieser, morgen ein anderer? Oder bin ich beides zugleich? Vom Menschen wie ein Heuchler, von mir selbst ein verächtlicher, wehleidiger Schwächling? Wer bin ich eigentlich? Diese einsame Frage treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, Gott, du kennst mich und ich bin dein. Darauf hat er sich verlassen. Lass uns diese Worte jetzt etwas genauer anschauen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Für ihn ist es wichtig, was er sieht. Wir Menschen können zunächst nur das Vordergründige, das Augenblickliche, das Äußere beurteilen. Das Herz, das Innere des wahren Menschen bleibt uns verborgen. Um etwas mitzukriegen, wie er tickt, braucht man viel Zeit. Und dann können wir nicht alles erfassen. Unser menschliches Auge ist so geschaffen, dass es nur einen einzigen Gegenstand erfassen und schauen kann. Wenn wir gleichzeitig auseinandergehen, wird das verschwommen, kriegen wir schlecht hin. Das Auge kann nicht gleichzeitig zwei Dinge wahrnehmen. Ein Autofahrer kann nicht zugleich beide sehen, die Straße vor sich und wunderbare Landschaft neben sich. Als einer unserer Cousins aus dem weiten Sibirien zu Besuch kam, konnte er nicht fassen, dass meine Schwester ein Auto hat, eigenes Auto, und fährt alleine. Und er wollte unbedingt auch probieren zu fahren. setzte sich hin und fährt wie in Sibirien, überall schauend und lenken hin und her. Und als das Auto anfing hin und her zu fahren, hat meine Schwester Panik gekriegt. Sie hatte Angst um ihr Auto. Beides geht nicht. Oder andersrum, es ist uns nicht gegeben. Wir lassen uns leicht von der äußeren Fassade, dem Auftreten, der Bildung anderer Menschen beeindrucken. Gottes Sichtweise ist anders, muss man ganz deutlich auch sagen, im Umgang mit uns. Gott sieht, was im Herzen des Menschen ist und was da vorgeht. Seit Menschen begonnen haben, die Erfahrung mit ihnen Gott aufzuschreiben, haben sie immer wieder bezeugt, dass Gott eigene Auswahlkriterien hat. Nicht das Schönsten, Größten und Besten sind die Wichtigsten. Unser Gott schaut nach den inneren Werten eines Menschen und erkennt uns. Und er kennt uns durch und durch. Von ihm sind wir offenbar. Keiner kann ihn durch das, was uns zum Beispiel wichtig ist, was vormachen oder täuschen. Er allein hat die Fähigkeit, hinter die Fassade zu gucken. Glaubt ihr dem nicht? Dann möchte ich das anhand der Bibel mal kurz zeigen. Als Jesus Christus nach Jerusalem reist, bleibt er in Bethanien kurz stehen bei Maria und Martha. Und da passiert was. Staubig, dreckig, wie man vor Reise ist, wird er von einmal überrascht, als Maria ihm mit köstlichem Salbe salbt. Wirtschaftlicher, ein totaler Bankrott. Und die Jünger sagen, was soll das? Solch eine Verschwendung. Das könnte doch unsere leere Kassen füllen und wir hätten noch Geld gehabt, für Arme was zu geben. Jesus nimmt sie in Schutz, weil er weiß, aus welchem Grunde diese Frau das tut. Behauptet er noch, ist sogar so wichtig, dass sie mein Leib für meinen Tod vorbereitet hat. Und wo dieses Evangelium gepredigt wird, wird diese Frau auch erwähnt werden, weil er sah, welche Anbetung, welche Dankbarkeit, welche Hingabe sie ihm damit ausgedrückt hat. Das war nicht nur gespeichert, das war der Beweggrund und er kannte den. Und deswegen nahm er sie in Schutz und lobte sie dafür. Zweites Beispiel. Die selbstgerechte Pharisäer stellte er bloß, nannte sie Heuchler und zitierte dabei die Worte aus Jesaja, wo es heißt, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Die Beweggründe sind himmelschreiend anders. Nun, was entdeckt Gott im Herzen dieses unscheinbaren Davids? Zunächst einmal muss ich sagen, die Bibel schmeichelt niemals mit ihren Helden. Wer die Bibel liest, der wird entdecken, dass es nie perfekte oder sogar fehlerfreie oder sündlose Menschen gab. Gott gefällt es grundsätzlich, im Bereich der menschlichen Unmöglichkeit zu wirken. Das ist seine Leidenschaft und er tut es auch. Wenn ein Mensch Gott die Hand reicht, dann nimmt Gott der Vater es. Denn das ist seine Glaubwürdigkeit und das ist die Echtheit seiner Person. Größere Garantien gibt's nicht. Nur diese Hand muss der Mensch ausstrecken. Und wie er das macht, hängt von Menschen ab. Und dieser Mann, David, genannt ein Mann nach dem Herzen Gottes, kannte, wie wir, Höhen und Tiefen. Er kannte Versagen, er kannte Höhepunkte, er kannte Sünde, er kannte Vergebung. Und doch entdeckte Gott bei David innere Werte, die ihn ein Leben lang auszeichnete. David wird in dieser Geschichte zum König gesalbt. Aber damit begannen auch viele Schwierigkeiten. Er war von Gott zu einer gewaltigen Aufgabe berufen, doch dann wurde er verfolgt, gehetzt wie ein Wild von den Hunden. Und es gab bis zu Davids Lebensende mehr als 1000 Fragen, die nicht beantwortet wurden. Aber Davids Psalmen zeigen uns auch, was für ein Mensch er ist, der intensive Gefühle kannte, der oft am Ende war, sündigte, verzweifelt zu Gott schrie. Aber er macht in seinem Gespräch mit Gott kein Geheimnis, wie es ihm ging. Aber man zeigte auch, mit welcher Hingabe er sich Gott stellte. Also, was waren das für innere Werte dieses Mannes? Einmal, David vertraute sich selbst seinem Gott an. David, der selbst König über Israel war, räumte seinem Gott das Recht ein, über ihn zu verfügen. Es ist interessant, dass David, der doch so viel Mühsal und Enttäuschungen kennenlernte, so oft von Gottes Treue sprach und an ihn festhielt. Es ist aber traurig, wie viele Menschen dieses Gottvertrauen verlieren. Bittere Erfahrungen haben uns so werden lassen und wir übertragen das unbewusst auch auf unseren Gott. Wir kämpfen mit Zweifeln, ob Gott wirklich das Beste für uns will und meinen, es wäre das Sicherste, wenn es so gehen würde, wie ich es für richtig halte. Aber David begriff, dass das gerade das Falsche ist und ein Mensch nicht allein ewigkeitsbewusst leben kann für sich. Deswegen pflegte er diese enge Gemeinschaft mit seinem Gott. Und das gab ihm den Lebensmut. Was war denn das? Entschuldigung, ich habe was verkehrt gedrückt. Der nächste Punkt heißt, David glaubte an einen Gott, der ihn sieht und der allmächtig ist. Bei allen Widerwärtigkeiten, die der König Israel begegnete, hielt er daran, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das hat er schon als kleines Kind gelernt, als er die Geschichte vom großen Gott Israels gehört hatte, als Wölfe, Bären, Löwen, die Schafe, die er hütete, angriff. ist er in dem Bewusstsein mutig ihnen entgegengetreten. Der kleine Kerl hat Mut von klein auf geübt. Im Vertrauen auf seinen Gott ist er über sich hinausgewachsen. Er war zwar ein Streber gewesen, aber er hat das gelernt, im Vertrauen auf seinen Gott zu machen. Deswegen hat er ja das auch so schön geschrieben: Mit meinem Gott kann ich über Mauer springen. Und das ist nicht nur ein frommer Spruch, das ist eine Tatsache, mit der er lebte. David entdeckte sein Leben lang, wer und wie Gott überhaupt ist. Da sind wir am Punkt angelangt, wo es eine Frage an uns berechtigt ist. Wie gut kennst du deinen Herrn? Denn davon hängt ab, wie du lebst. Wie gut kennst du ihn? Kennst du ihn nur vom Hörensagen? Oder hast du mit ihm schon so viele Dinge erlebt und erfahren, dass du so sicher geworden bist, dass du sagen kannst, mit meinem Gott kann ich über meinen Schatten springen? Das sind Erfahrungswerte und das ist ein Schatz, den man nicht geschenkt bekommt. Es kostet sehr viel Vertrauen. Manchmal entdecken wir sein Wesen erst dann, wenn unsere Hände leer geworden sind, wenn uns Prüfungen und Anfechtungen dermaßen die Füße unter den Boden oder den Boden unter den Füßen reißen. Und das treibt uns regelrecht in die Arme Gottes. Widrigkeiten des Lebens gehören mit dazu. Denn unser Herr kämpft darum, dass unser Vertrauen und unsere Zielstrebigkeit er bleibt. David kannte diese Zeiten und deswegen hat er einen schönen Psalm geschrieben, 139, die Verse 23 und 24 betet er: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf dem bösen Wege bin, leite mich auf ewigem Wege an. Gott sieht das Herz an. Und nicht nur jetzt, dieses ganze Jahr vor uns. Ob wir dem uns stellen wollen, hängt von uns ab. Die Tatsache bleibt so. Die können wir nicht ändern. Aber wie gehen wir damit um? Lassen wir nochmal den David zitieren, welche Erfahrungen er damit gemacht hat. Psalm 63. Deine Liebe bedeutete mir mehr als das Leben, darum will ich dich preisen. Mein Leben lang will ich dir danken und dir meine Hände im Gebet entgegenstrecken. Du machst mich matt, satt und glücklich wie bei einem Festmahl. Mit jubelnden Lippen preise ich dich. In nächtlichen Stunden auf meinem Bett gehen meine Gedanken zu dir und betend sinne ich über dich nach. Ja, du hast mir geholfen. Im Schutze deiner Flügel könnte ich vor Freude singen und weinen. Wer könnte so was ausdrücken, als nicht ein Mensch, der tief mit seinem Herrn verbunden ist. Und in Verbindung zu Gott entdecken wir, wie die Blumen im Wesergrund. Wegesrand. Es heißt, dass Gott da, wo er die Tür zuschließt, ein Fenster auftut. Manchmal starren wir so angestrengt die verschlossenen Türen an, dass wir das Fenster erst gar nicht merken. Und ich wünsche uns, ja allen, dass wir unseren Herrn Jesus Christus näher kennenlernen. Dass unsere Anbetung nicht in einem stillen Gebet noch ein auswendig gelerntes Gebet ausdrückt, sondern tatsächlich wir fähig sind, aus dem Herzen auch das zu sagen, wie es uns dabei geht. Ich wünsche uns, dass wir wie Davids nach Menschen werden, die nach ihm fragen, aber auch Menschen werden, die über sich hinaus wachsen. Wachsen wollen, wachsen können und fähig sind, Gottes Wille zu tun. Es reicht nicht aus, nur zu wollen. Es reicht auch nicht aus, nur gut zu meinen. Hier wird Hingabe gefragt mit ganzem Herzen. Hier zum Schluss noch das erste Gebot, was Gott den Israeliten gegeben hat. Du sollst Gott, den Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit deinem ganzen Besitz. Nicht mehr und nicht weniger. Der Herr verhelfe uns, das zu tun. Amen.